Wir haben ein Jahrhundert hinter uns, das geprägt ist von deterministischen Vorstellungen. Wir haben uns sehr intensiv angewöhnt daran zu glauben, dass die menschliche Natur bestimmt ist durch genetische Programme. Wir haben dann eine große Heerschar von Wissenschaftlern auf den Weg geschickt, diese genetischen Programme zu isolieren, zu sequenzieren. Und Sie wissen, dass vor einem oder zwei Jahren dann endgültig das Human Genome Project zu diesem wunderbaren Abschluss gekommen ist, der die größte Enttäuschung für die genetischen Strategien und für deterministische Betrachtungsweisen darstellt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das menschliche Genom unterscheidet sich von dem unserer nächsten Verwandten, der Menschenaffen, speziell der Bonobos, die uns besonders nahe stehen, in bestenfalls 0,1%. 99,9% ist unser Erbgut identisch mit diesen Affen. Schlimmer noch, mit etwa 30.000 Genen haben wir nicht viel mehr Gene als ein Wurm. Und das ist eine schwere Enttäuschung für alle, die geglaubt haben, dass menschliches Verhalten, dass die Persönlichkeit, dass komplexe Merkmale der Hirnentwicklung und der Ausbildung von körperlichen Merkmalen bestimmt wird durch einzelne Gene. Jetzt beginnen wir zu begreifen, dass das, was wir sind, das komplexe Zusammenwirken unserer genetischen Anlagen in einer Welt ist, in einer Welt, die wir selbst in einem hohen Maße im Laufe unserer kulturellen Entwicklung geschaffen haben. Und deshalb ist auf einmal die Frage so interessant: Was prägt eigentlich unser Denken? Was bestimmt unsere Vorstellungskraft? Was bringt uns zu gewissen Zeiten dazu, zu glauben, dass man sich verändern kann, dass die Welt, dass diese Gesellschaft veränderbar ist? Und was führt dazu, dass es auch Zeiten geben kann, in denen man darauf beharrt, dass Änderung etwas ist, was weit über die Möglichkeiten des menschlichen Geistes hinausgeht? Für beides gibt es geschichtliche Beispiele. Die Biologen, auch die Hirnforscher, haben dazu beigetragen, diese deterministischen Weltsichten noch weiter zu festigen. Die Hirnforscher speziell haben ein ganzes Jahrhundert lang ein Modell vor Augen gehabt, das sah banal gesprochen so aus. Es gibt am Anfang des Lebens einfache Verschaltungsmuster im Hirn. Und aus diesen einfachen Verschaltungsmustern werden dann komplizierte, komplexe Verschaltungsmuster. Und dieser Prozess der Vernetzung und Verknüpfung der Nervenzellen in den verschiedenen Regionen des Gehirns zu spezifischen Mustern wird gelenkt durch Programme, genetische Programme, möglicherweise beeinflusst durch Umweltfaktoren, so nannte man das dann. Und dann hat man noch lange darüber gestritten, bis wann diese Umweltfaktoren denn noch bedeutsam seien, ob sie denn eventuell bis zur Pubertät noch eine große Rolle spielten, ob nicht eventuell aber auch alles schon mit 6 oder gar mit 3 Jahren im Hirn weitgehend abgeschlossen ist und die entscheidenden, die Persönlichkeit prägenden und das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen bestimmenden Verschaltungsmuster dann praktisch ausgereift sind. Nachdem das Hirn dann im erwachsenen Zustand nun diese schönen Vernetzungen hatte, ging man davon aus, dass es sich dann durch Nutzung abnutzt. Und Sie lesen das ja immer noch in den Zeitungen, dass ein Mensch in meinem fortgeschrittenen Alter jeden Tag etwa 10.000 Nervenzellen verliert. Das heißt, das ist ein unglaublich wenig hoffnungsspendendes Modell, mit dem die Hirnforscher da so 100 Jahre herumgelaufen sind. Und sie haben bedauerlicherweise natürlich viele andere Disziplinen angesteckt mit diesem Denken. Viele andere verwandte Disziplinen, die Psychologie, auch die Medizin, haben sich dieses Denken zu eigen gemacht und es ist Maschinistendenken. Es ist ein Denken aus dem vergangenen Jahrhundert. Es stammt aus einer Zeit, in der das Denken der meisten Menschen geprägt worden ist durch das, was sie in ihrer Lebenswelt tagtäglich erfahren haben, und das war die Kraft der Maschinen, das war die Art und Weise, wie Maschinen zusammengebaut werden. Man hat Einzelteile, man hat einen Bauplan, dann hat man ein fertiges Produkt und dann nutzt man es eine Zeit, so wie ich mein altes Auto, und dann geht es allmählich kaputt und dann fällt man beim TÜV durch und wird in die Rente geschickt. Dieses Modell ist nun durch Fortschritte innerhalb dieser Neurowissenschaften plötzlich seit Beginn der 90er Jahre gewissermaßen vom Fundament her in Frage gestellt worden. Nutzungsabhängige Plastizität heißt auf einmal das neue Schlagwort. Wir haben jetzt ein neues Modell, und das ist ein dynamisches, man könnte auch sagen ein historisch-dialektisches Modell. Und es geht davon aus, dass es natürlich einfache Verschaltungsmuster gibt im Hirn, die zum Teil schon vor der Geburt angelegt werden und aus denen dann hochkomplexe Verschaltungsmuster der Nervenzellen und der synaptischen Verbindungen werden können, aber nur dann, wenn es entsprechende stabilisierende Einflüsse gibt für solche komplexen Ausbildungen. Die Nutzungsbedingungen entscheiden also darüber, wie kompliziert die Verschaltungen werden, und es ist inzwischen auch gezeigt worden, dass bei entsprechender Nichtbenutzung diese Verschaltungen wieder einfach werden können. Und damit bestimmt auf einmal die Art und Weise, wie wir unser Hirn benutzen, darüber, was für ein Hirn wir bekommen. Und das ist plötzlich eine völlig neue Dimension, mit der wir konfrontiert sind. Wir müssen plötzlich Verantwortung für unser Hirn übernehmen oder zumindest für die Hirne derjenigen Menschen, mit denen wir in Beziehung treten. Wir müssen uns fragen, was für Beziehungen sind denn eigentlich gut fürs Hirn und welche Beziehungen sind denn unter Umständen schlecht fürs Hirn. Bevor ich das beantworte, will ich noch ein bisschen tiefer in die Bedeutung von Beziehungserfahrungen gehen, denn zweitens hat sich eben nun auch herausgestellt, dass das menschliche Hirn sich nicht nur nicht von alleine entwickelt, sondern dass es strukturiert wird durch die Erfahrungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens macht. Und die wichtigsten Erfahrungen, die wir als Menschen machen, sind eben Beziehungserfahrungen. Das Grundprinzip, wie solche Erfahrungen im Hirn verankert werden, ist sehr banal. Da hat sich die Natur offenbar etwas ganz Geschicktes einfallen lassen. Die produziert immer zu viel, zum Beispiel zu viele Nervenzellen. Die meisten Nervenzellen, die wir jemals in unserem Hirn haben, hatten wir mal, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Ein Drittel ist unterwegs schon wieder weggegangen, abgeräumt worden, weil diese Nervenzellen zu viel waren, die passten nicht in irgendwelche funktionellen Netzwerke und sind deshalb wieder weggeschafft worden. Wenn dann, und das passiert von den Bereichen in den älteren Teilen des Hirns, das ist das sogenannte Stammhirn, bis hin in die allerjüngsten Bereiche, das ist das sogenannte Frontalhirn. In diesem Frontalhirn, das ist die höchste Einrichtung des menschlichen Hirns, die entwickelt sich sehr, sehr spät und nach den neuesten Erkenntnissen scheint sie überhaupt nie zu einem rechten Abschluss zu kommen. Zeitlebens ist man offenbar in der Lage, mit diesem Frontalhirn immer mal wieder, wenn sich Gelegenheit dazu bietet oder man dazu gezwungen ist, neue Vernetzungen herauszuformen. Das Prinzip aber ist überall das gleiche. In manchen Regionen kann man es besser beobachten, in anderen nicht so gut. Sieht immer so aus, zu einem bestimmten Zeitpunkt fangen die Nervenzellen in einer bestimmten Region an, Beziehungen miteinander einzugehen. Es entsteht das dichteste Beziehungsgeflecht, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Die höchste synaptische Dichte ist während dieser Phasen messbar. Und das ist das, was die genetischen Programme können. Sie machen ein Überangebot an Beziehungsmöglichkeiten. Was nun davon übrig bleibt, hängt davon ab, was genutzt wird. Ich will es versuchen, an einem sehr anschaulichen Beispiel deutlich zu machen. Am besten lässt sich ja vieles bei den Tieren beobachten. Das Gesangszentrum der Singvögel ist so ein wunderbares Beispiel. Bei uns Menschen kommt es am ehesten darauf an, dass sich das Frontalhirn gut entwickelt, weil dort all diejenigen Funktionen in Form von komplexen Netzwerken verankert werden müssen, die uns dann wahrhaftig erstmal zum Menschen machen, also die Fähigkeit, ein Selbstwirksamkeitskonzept zu entwickeln. Die Fähigkeit, Handlungen zu planen und die Folgen von Handlungen abzuschätzen, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, gelegentlich auch mal einen Impuls, der aus einer älteren Hirnregion aufschießt, kontrollieren zu können, mit Frustrationen umgehen zu können. Das sind alles Frontalhirnfunktionen, sogenannte exekutive Frontalhirnfunktionen. Wissensunabhängige Kompetenzen, die man im Laufe seines Lebens erwirbt. Illustrieren will ich es Ihnen eben am Beispiel dieses Gesangszentrums der Singvögel, weil es dort so schön untersucht ist. Nehmen wir beispielsweise so eine Nachtigall. Wie gesagt, Gesangszentrum ist das, was das Entscheidende ist, was die Nachtigall zur Nachtigall macht. Und da hat man eben die gleiche Situation wie beim Menschen in diesem Frontalhirn und in allen anderen Bereichen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, gleich nach dem Schlupf, fangen in diesem Gesangszentrum die dort liegenden Nervenzellen an, ein unglaublich dichtes Geflecht von Verschaltungen zu machen. Alle verbinden sich mit allen. Es entsteht ein riesiges Angebot an möglichen Verschaltungen. Und jetzt muss der Vater in der Nähe des Nestes singen. Laut, deutlich. Und wenn er so einen komplizierten Gesang hat wie die Nachtigall, dann möglichst auch dann, wenn alle anderen still sind, nachts. Und jedes Mal dann, wenn der kleine Vogel diesen Gesang vernimmt, entsteht in diesem Gesangszentrum ein bestimmtes Erregungsmuster. Dieses Erregungsmuster repräsentiert gewissermaßen den Gesang. Und je häufiger dieses Muster aufgebaut wird, desto stärker werden die davon betroffenen und dabei aktivierten Verbindungen stabilisiert. Und alles andere, was nicht aktiviert wird, das schrumpelt weg. Und was dann übrig bleibt, ist gewissermaßen ein strukturgewordener Gesang. Das, was eigentlich als geistige Leistung, als Kulturleistung von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, hinterlässt im Hirn eine Struktur, die herausgebildet werden muss, nutzungsabhängig, und die nur so lange herausgebildet werden kann, wie diese Kulturleistung auch noch weiter von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Und in der Tat, wenn Menschen unter Bedingungen aufwachsen, wo keiner mit ihnen spricht, entsteht kein Sprachzentrum, entsteht nicht die Möglichkeit zu sprechen. Wenn Menschen unter Bedingungen aufwachsen, wo kein Mensch auf zwei Beinen geht, entsteht nicht die Fähigkeit zum aufrechten Gang. All das, was wir sind, was wir können, worauf wir stolz sind, was uns ausmacht, von diesen Fähigkeiten, die ich eben genannt habe, bis hin zum Bedienen eines Computers, alles erworben. Nichts davon von alleine gekommen, alles im Laufe einer langen Menschheitsentwicklung als Kulturleistung aufgebaut und von einer Generation zur nächsten immer wieder weitergegeben, dabei jedes Mal ein kleines bisschen vervollständigt, und jedes Mal ist dieses ganze Material benutzt worden, um die Hirne der jeweils nachwachsenden Generation entsprechend zu strukturieren. Also das eine ist Überangebot und dann Strukturierung. So werden Erfahrungen im Hirn verankert. Eine zweite Möglichkeit will ich noch nennen, das ist erst seit ein paar Jahren im Gespräch. Man nennt es komischerweise immer Spiegelneuronensystem, aber die haben keinen besseren Namen dafür gefunden. Gefunden hat man das Ganze an Affen, da hat man gesehen, dass wenn man einen Affen im Hirn Elektroden einpflanzt und dann die elektrischen Aktivitäten ableitet, wenn der eine Banane schält, kriegt man ein bestimmtes Erregungsmuster, sozusagen das Bananenschälprogramm oder das Bananenschälerregungsmuster kann man dann sehen. Und wenn dieser Affe nun Gelegenheit bekommt, einem anderen Affen einfach nur zuzuschauen, wie der eine Banane schält, entsteht eine Aktivierung genau des gleichen inneren Programms, dieses Musters, als würde er selbst eine Banane schälen. Das können Affen und das können alle Primaten so ein bisschen, aber die Menschen können es offenbar unglaublich gut. Und auf dieser Tatsache beruht das gesamte Imitationslernen. Wenn Sie oftmals beobachten, obwohl Sie das eigentlich gar nicht wollen, dass Sie so laufen wie Ihr Vater und dass Sie sich mit bestimmten Bewegungen so verhalten wie Ihre Mutter, obwohl Sie das eigentlich gar nicht leiden können, dann denken Sie daran, das ist in der frühen Phase Ihres Lebens durch Imitationslernen hineingekommen. Durch dieses Imitationslernen lernen wir vor allen Dingen Bewegungsmuster von anderen, aber soweit sind wir in der Wissenschaft noch nicht, aber ich bin ziemlich sicher, wir lernen auch diese Bewegungsmuster von im Fernsehen vorgeführten Personen. Anders ist nicht zu erklären, dass eine ganze Generation von Kindern die Bewegungen von Boris Becker und von irgendwelchen anderen Helden fast identisch nachahmt. Und wir lernen wahrscheinlich auch auf diese Weise, uns in die Vorstellungswelt eines anderen Menschen zu versetzen und dessen Vorstellungen in uns zu verankern. Das wäre also die zweite Variante. Und die dritte ist dieses sogenannte Erfahrungslernen. Das ist relativ einfach. Fast alles, worauf es so im Leben ankommt, was wir so brauchen, um uns zurechtzufinden, lernen wir eigentlich durch eigene Erfahrungen. Vieles übernehmen wir von anderen, wie ich das eben beschrieben habe. Aber entscheidend ist schon, dass man immer wieder an Punkte kommt, wo man Probleme hat. Wo irgendwas passiert, was nicht so ist wie das, was man in diesem Moment gerade erwartet. Und dann wird es spannend fürs Hirn. Fürs Hirn ist es überhaupt nicht spannend, wenn alles da ist. Und es ist auch nicht spannend fürs Hirn, wenn sich nichts verändert. Immer dann, wenn was auftaucht, was anders ist als das, was man in der Situation gerade erwartet, kommt im Hirn eine Erregung zustande. Diese Erregung breitet sich aus und ergreift dann die tiefer liegenden subkortikalen Bereiche, das sogenannte limbische System. Und dann wissen wir, es geht uns unter die Haut. Dieses limbische System ist nämlich für die Regulation sehr vieler Körperfunktionen zuständig. Das gesamte vegetative Nervensystem, das Immunsystem, das kardiovaskuläre System, das hormonelle System werden alle von dort aus mit angesteuert. Und wenn das limbische System in Unruhe gerät, geraten diese Körperfunktionen in Unruhe. Dann spüren wir plötzlich, wie das Herz schlägt und nennen das dann auch, es geht mir unter die Haut. Dann weiß man, aha, jetzt ist mein limbisches System angegangen. Und immer wenn das angeht, wenn das aktiviert wird, liegen dort Nervenzellen in diesem Bereich, die mit ihren Fortsätzen wie mit riesigen Bäumen wieder in die oberen Bereiche des Hirns, in die sogenannten assoziativen Zentren hineinreichen. Und an den Enden dieser Fortsätze werden dann Botenstoffe ausgeschüttet. Und zwar nicht irgendwelche Botenstoffe, sondern irgendwie ganz besondere. Nur, das sind welche, die werden immer nur dann ausgeschüttet, wenn es wirklich mal interessant wird in der Welt. Deshalb ist all das, was wir in einer starken emotionalen Erregung lernen, auch so fest im Hirn. Das kriegt man einfach kaum wieder heraus. Ich hatte gesagt, dass diese Reifungsprozesse von diesem Stammhirn während der Entwicklung des Hirns bis nach vorn reichen und dass zu allerletzt, offenbar auch bis ins hohe Alter, wir haben alle noch die Chance, dass unser Hirn sich verändert, in diesem vor allen Dingen frontalen Kortex dann die entsprechenden Bahnungs- und Kanalisierungsprozesse stattfinden, abhängig von den Erfahrungen, die man macht. Aber dann sind es natürlich ganz stark die ersten Beziehungserfahrungen innerhalb der Ursprungsfamilie, dann die Peers, die sozialen Kontakte in dieser Gemeinschaft, in der man aufwächst und schließlich wird das Ganze noch weiter überformt durch die Kultur, Gemeinschaft und deren Vorstellungen, Wertvorstellungen, Idealisierungen und was es da alles so gibt, Visionen, in die ein Mensch während seiner Entwicklung hineinwächst. Kein Wunder, dass die Gehirne sich unterscheiden. Und es ist auch gut so. Wir brauchen Variabilität, wir brauchen Verschiedenartigkeit, denn wenn wir alle gleich wären, dann gäbe es für unser Hirn nicht mehr genug zu tun. Es ist schön, dass wir so viele Widersprüche erzeugen, es ist schön, dass es so viele Probleme gibt im Zusammenleben, denn das ist gewissermaßen Futter fürs Hirn. Das ist das, was das Hirn braucht, damit es immer wieder die einmal entstandenen Verschaltungsmuster auch wieder in Frage stellen kann. Das ist ja die große Gefahr, dass wir im Laufe unseres Lebens, und vielen geht es ja offenbar so, bestimmte Erfahrungen machen. Wir lernen dann, wie wir mit bestimmten Problemen umzugehen haben. Das wird dann sehr tief im Hirn verankert und dann macht man es eben immer so, weil man jetzt Bescheid weiß. Und dann gibt es irgendwelche Herausforderungen, an denen man plötzlich die Chance hätte zu wachsen, wo man auch ganz neue Wege gehen könnte, und dann macht man es trotzdem weiter so wie bisher. Die Beziehungsstruktur im Gehirn wird also in hohem Maße bestimmt durch die Beziehungsstrukturen, die in einer Gesellschaft existieren. Das, was die Möglichkeiten furchtbar einschränkt, sein Hirn in einer Weise zu nutzen, dass man offen bleibt für all das, was es in der Welt zu sehen gibt, dass man die Fähigkeit behält, sich immer wieder in neuen Situationen auch nochmal neu zu verhalten, das, meine Damen und Herren, ist Angst und Druck. Angst, wenn sie erzeugt wird oder wenn sie einem nicht abgenommen wird, ist der stärkste Motor, der uns Autobahnen ins Hirn baut. Wenn man also in einer Gesellschaft lebt und hineinwächst, in der man ohnmächtig sich fühlt, weil man dort nichts verändern kann, könnte eine Strategie heißen, ich eigne mir Macht an. Wer mächtig ist, hat nicht mehr so viel Angst. Auch Reichtum ist so eine Strategie. Wer reich ist, hat nicht mehr so viel Sorgen. Wenn man den Reichtum nicht erreichen kann, dann wenigstens irgendwelche Statussymbole, die man sich anhängt, und dann ahnen Sie schon, wie da eine ganze Industrie dahinter steht. Man kann sich ablenken, das ist auch eine schöne Strategie, um mit den Ängsten umzugehen. Wenn ich also riesige Probleme mit meiner Frau habe, gucke ich mir am allerliebsten Wetten, dass an. Weil solange die Sendung läuft, spüre ich diese tiefsitzenden Ängste und Probleme nicht. Man kann auch viel essen. Da werden Prozesse im Hirn in Gang gesetzt, vor allen Dingen durch Kohlenhydrate und durch Fett, die zu einer gewissen Beruhigung führen. So gibt es viele Strategien, die gesellschaftlich vorgelebt werden als Strategien der Angstbewältigung. Und die jeweils nachwachsende Generation eignet sich diese Strategien eben an, genauso wie die kleinen Nachtigallen den Gesang ihrer Vorbilder. Das, was Menschen dann wieder aufmachen könnte, was sie aus dieser Not, aus dieser Enge, aus dieser Erstarrung, aus diesen Kanalisierungen herausführen könnte, ist das, was gewissermaßen das Gegenteil von Angst ist. Angst ist besiegbar durch Vertrauen. Völlig einfach. Sie haben sicher alle so ein geistiges Bild, wohin sie innerlich gehen, wenn es ihnen mal irgendwann schlecht geht. Das sind vertrauensstiftende Maßnahmen, die jeder von uns nutzt. Wenn Sie das in der Röhre machen und einen funktionellen Kernspiel machen, dann sehen Sie, dass in dem Augenblick, wo in Ihrem Hirn Vertrauen sich ausbreitet, Regionen im Kortex inaktiviert werden, und zwar genau die, die immer am schnellsten aktiv werden, wenn sie Angst kriegen. Und deshalb kann man nun mit Hilfe der modernen Hirnforschung sogar zeigen, dass die Angst tatsächlich besiegt werden kann durch das, was wir Vertrauen nennen. Das sind die schönen Augenblicke im Leben eines Menschen, wo man plötzlich Dinge zusammenfügen kann, Erinnerungen, Gedächtnisinhalte, Wissen, Erfahrungen plötzlich auf eine neue, bisher noch nie dagewesene Weise zusammenbringt. Und das sind die wirklich kreativen Momente im Leben eines Menschen, und die geschehen immer nur, wenn keine Angst da ist und wenn kein Druck da ist. Das ist die Metaebene, die uns hilft, Entscheidungen zu treffen, neue Situationen abzuschätzen, Handlungsstrategien zu entwickeln, uns in andere hineinzuversetzen, Impulse zu kontrollieren, all das, was uns eigentlich so richtig umsichtig macht. Und dieses Frontalhirn kann kein Mensch vernünftig benutzen, wenn er in Angst und Panik gerät. Das wissen Sie alle. Wenn man unter Druck gerät, wenn man zu viel Stress hat, wenn von einem Dinge erwartet werden, die man gar nicht leisten kann, breitet sich in diesem Gehirn, in den oberen Bereichen und vor allen Dingen natürlich in diesem Frontalhirn, was so komplex ist, Erregungen aus. Und dann kriegen Sie dort kein handlungsleitendes Muster mehr aufgebaut. Und das ist der Grund dafür, dass Sie sich in solchen Erregungszuständen nicht mehr unter Kontrolle haben. Das, was dann immer noch geht, wenn das Frontalhirn nicht mehr funktioniert, sind die alten Kindheitsmuster. Die haben Sie ja fest verschaltet in Ihrem Hirn. Und wenn die auch nicht zu aktivieren sind, dann ist das, was immer geht, das archaische Notfallprogramm im Hirnstamm. Das haben wir mit allen anderen gemeinsam. Das heißt, entweder Sie fangen an zu flüchten oder Sie greifen an. Und wenn beides nicht geht, dann kommen Sie in die Erstarrung. Beziehungsfähigkeit bedeutet, dass man in der Lage ist, möglichst viel im Hirn miteinander zu verbinden. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass dafür Beziehungserfahrungen gemacht werden müssen, die Voraussetzungen dafür schaffen. Ich denke, dass ich mit dem Begriff Beziehungsfähigkeit einen akzeptablen Begriff gefunden habe. Generell könnte man sagen, das ist so ein bisschen ein Credo, fast ein Leitsatz. Alles das, was die Beziehungsfähigkeit eines Menschen verbessert, ist gut fürs Hirn, weil er dann mehr miteinander verbinden kann, aber es ist auch gut für die Gesellschaft. Und alles das, was die Beziehungsfähigkeit von Menschen einschränkt, eingrenzt, unterbindet oder in irgendeiner Weise behindert, ist schlecht fürs Hirn und schlecht für die Gesellschaft. Das könnte man mitnehmen als Take-Home-Message. Und wenn ich Ihnen nun noch verrate, dass Beziehungsfähigkeit nur ein anderes Wort für Liebe ist, dann ahnen Sie, weshalb ich meinen Vortrag genannt habe: für eine andere, liebevollere Beziehungskultur. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus